Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Man bekommt Energie von der Musik.
Warum verlässt Daniel Barenboim trotzdem Ende des Monats die Berliner Staatsoper? Hat Michel Houellebecq diesmal mehr provoziert als einen Sturm im Wasserglas? Und wieso bekommen gleich zwei in der Sowjetunion geborene Künstler den Goslar Kaiserring 2023? Es ist die Kulturnachricht des Tages. Daniel Barenboim tritt Ende des Monats als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin ab. In einer persönlichen Erklärung teilte er mit, seine Gesundheit habe sich weiter verschlechtert. Er könne die zu Recht erwartete Leistung nicht mehr erbringen. Opernkritiker Uwe Friedrich ist im Studio. Das muss Daniel Barenboim sehr, sehr schwer gefallen sein. Was bedeutet der nun offizielle Abschied für die internationale Klassikwelt, in der er sich ja auch politisch engagiert hat?
Zunächst bedeutet es eben, dass er die Staatsoper in der Leitungsposition vertritt. Er hat auch nochmal ausdrücklich betont, dass weiterhin er an Dirigate denkt in dem Haus. Auch der Intendant Matthias Schulz hat betont, dass selbstverständlich ihm dort die Türen offen stehen. Die Staatskapelle hat ihn ja ohnehin zum Ehrendirigenten Generalmusikdirektor auf Lebenszeit ernannt. Aber dieser ganze Stress, ein Haus zu leiten, das wird ihm nun einfach zu viel. Und das hat man ja schon in den letzten Monaten mehr oder weniger kommen sehen, dass er das wohl abgeben wird. Auch wenn bis zum Dezember, bis im Grunde kurz vor Weihnachten, wenn man so sein Ohr an die Staatsoper gehalten hat und dem Wispern lauschte, da offenbar noch damit geplant wurde, dass er auch in der nächsten Spielzeit noch die Saison eröffnen und beenden sollte. Das wird jetzt eben nicht mehr stattfinden. International glaube ich nicht, dass er noch die Orchester wie zum Beispiel die Wiener Philharmoniker, mit denen er ja auch sehr eng verbunden war, dirigieren wird. Eine andere Frage ist die Barenboim-Said-Akademie hier in Berlin und das West Eastern Divan Orchestra, wo er ja auch eine ganz prägende Figur war und auch sehr häufig anwesend einfach im Saal und mit den jungen Musikern gearbeitet hat. Was daraus wird, dazu hat sich bisher noch niemand geäußert.
Ist es besonders bemerkenswert, dass Barenboim selbst und nicht die Staatsoper den Rücktritt verkündete?
Es gab ja eine persönliche Erklärung von ihm, die auch tatsächlich recht persönlich nach ihm klang. Ich denke, er wollte damit die Kontrolle behalten. Er wollte selber darüber entscheiden, wann er seine Ämter niederlegt, bevor eben er da ihm von außerhalb bedeutet wird. Es geht einfach nicht mehr. Das hat natürlich auch was mit einem würdevollen Abgang von diesem Posten zu tun.
Er war ja an die 30 Jahre der ungekrönte Kaiser der Berliner Staatsoper. Was wird jetzt im Haus alles gerückt werden und vor allem, wer könnte Barenboim nachfolgen? Christian Thielemann?
Er hat sich in den vergangenen 30 Jahren natürlich die Staatsoper passend gemacht. Das kann man auch sehr schön daran sehen, dass Intendanten in dem Moment gehen mussten, wo er mit ihnen nicht mehr klarkam. Das hat Georg Quander erleben müssen, das hat Peter Musbach erleben müssen. Bei Jürgen Flimm weiß man es nicht so ganz genau, der war ja auch nicht mehr jung, als er nicht verlängert hat. Und er hat sich vorzugsweise Intendanten gesucht, die nicht besonders stark waren, sodass er eben nochmal einen davon Zyklus machen konnte, nochmal einen Ring des Nibelungen, nochmal im Grunde den gesamten nennenswerten Wagner und zugegebenermaßen immer mal wieder auch ausgefallene Werke, an denen dann sein Herz hing. Aber so richtig neben sich hat er keine anderen Dirigenten groß werden lassen. Es kam immer nur gelegentlich mal Simon Rattle oder andere, die mit denen er befreundet war. Aber eine echte Vielfalt gab es nicht. Da sehe ich eine große Baustelle für die kommende Intendantin, Elisabeth Sobotka. Die ist bis jetzt Chefin der Bregenzer Festspiele. Sie wird Intendantin in Berlin und sie hat angeblich in ihrem Vertrag stehen, dass sie auch ein Mitspracherecht hat bei der Auswahl des neuen Generalmusikdirektors, was ganz üblich wäre, dass einem Intendanten das eingeräumt wird. Und die Frage ist jetzt, nachdem Barenboim den Ring abgegeben hat an Christian Thielemann und die Staatskapelle offenbar schockverliebt ist in den Berliner Dirigenten, die wollen ihn ganz dringend. Die Frage ist, will Elisabeth Sobotka ihn? Will auch das Haus, will die Kulturpolitik ihn. Sie wissen, es steht hier eine Landtagswahl an, eine Abgeordnetenhauswahl. Wir wissen auch gar nicht, wer der nächste Kultursenator sein wird. Vielleicht wieder Klaus Lederer von den Linken, vielleicht jemand anders. Da und was der oder die dann für Vorstellungen haben wird, da würde ich im Moment noch keine hohen Einsätze drauf wetten, dass Christian Thielemann es wird. Wenn man die Staatskapelle fragt, klar, gar keine Frage. Nun entscheidet das nicht das Orchester selbst. Und es würden einem durchaus auch andere Kandidatinnen und Kandidaten einfallen, die doch für mehr für einen Imagewechsel der Oper stehen, die dafür stehen, dass man ein neues Publikum sich holt, ohne das Alte zu vergrätzen, dass man die Tradition weiterentwickelt und nicht nur sagt, weiter so mit noch mehr Wagner und immer mal wieder Mozart und Aida, Bohème, Carmen, die ABC-Waffen der Oper, sondern dass das ausgeweitet wird, das würde ich persönlich der Berliner Staatsoper im Zusammenspiel dieser drei Häuser doch sehr dringend wünschen.
Am Tag der persönlichen Erklärung heute Abend dirigierte Daniel Barenboim die Berliner Philharmoniker. Ihm zur Seite Martha Agerich. Deutschlandfunk Kultur hat live übertragen und wir hören jetzt hier mal einen Ausschnitt aus Schumanns Konzert für Klavier und Orchester A-Moll, Opus 54. Uwe Friedrich, warum heute Schumann und Brahms statt Tschaikowski und Lutoslawski? Wie wirkte Barenboim auf Sie?
Die Programmänderung war sicherlich sehr klug, denn dieses Konzert kennen sowohl die Philharmoniker als auch Martha Agerich in- und auswendig. Daniel Barenboim sowieso, er ist ja auch selber Pianist. Und die Philharmoniker haben sich offenbar entschlossen, daraus einen richtig schönen Abend zu machen, ihm auch zu helfen, wo es nur geht, wirklich schön gemeinsam zu musizieren. Das hat bei der Brahms zweiten Symphonie noch ein bisschen besser funktioniert. Das Allegretto Grazioso war wirklich so schön, so hinreißend, von einer so gelassenen Heiterkeit. Das war grandioses Musizieren. Viel einfacher letzten Endes auch zu koordinieren als das Konzert für Orchester von Lutoslawski, das ursprünglich auf dem Programm stand. Das hat man sicherlich mit Bedacht so gemacht. Wirklich bewegend war die Zugabe nach dem Klavierkonzert. Da haben die beiden, Martha Agerich und Daniel Barenboim, vierhändig gespielt. Kleiner Mann und kleine Frau von Georges Bizet. Und weil Daniel Barenboim sich nicht mehr so gut hinsetzen kann, war der Hocker so hochgestellt, dass er mit den Füßen nicht auf den Boden kam und gespielt hat und am Klavier saß wie ein Fünfjähriger, der Klavier spielt. Und wir wissen ja, die beiden sind Kindheitsfreunde. Da saßen also einerseits Philemon und Bauzis, die sind ungefähr gleich alt, 80, 81, und andererseits wirklich mit so einer Spielfreude wie kleine Kinder, die dieses im Grunde kleine, nicht besonders kunstvolle Stück spielten, und es war unendlich rührend und selbstverständlich kriegten sie dafür, besonders Daniel Barenboim, auch so eine Art Lebenswerkapplaus eines ungeheuer dankbaren Publikums. Das war ein wirklich schöner Abend des gemeinsamen Musikmachens. Niemand weiß, es gibt noch zwei Abende, morgen und übermorgen in der Berliner Philharmonie. Niemand weiß, wie oft er noch dirigieren wird, Daniel Barenboim. Aber heute war ein sehr beglückender Abend in der Berliner Philharmonie.
Uwe Friedrich über das Konzert in der Berliner Philharmonie, dirigiert von Daniel Barenboim, der heute seinen Rücktritt als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper erklärt hat. Was hatte Michel Houellebecq dieses Mal geritten. Ein Zeitungsinterview hatte dem streitbaren Schriftsteller eine Anzeige des Rektors der großen Moschee in Paris eingebracht. Die Aufregung war groß, nun aber heißt es in französischen Medien alles wieder in Butter. Houellebecq wird zwei Passagen des gedruckten Gesprächs redigieren. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte ist aus Paris zugeschaltet. Nach dieser Einigung ist die Anzeige fallen gelassen worden. Was hat Houellebecq dann relativiert?
Houellebecq hatte in dem inzwischen berüchtigten Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray behauptet, dass die Franzosen sich wünschten, die Muslime sollten verschwinden, dass sie vor allem sich dadurch hervortun, dass sie stehlen, dass sie belästigen, dass sie in ihre Religion aufdrängen wollen, dass sie sich nicht assimilieren wollen. Das war der Satz, der den Rektor der großen Moschee von Paris auf den Plan gerufen hat. Und das ist der Satz, den er jetzt relativiert hat, indem er ihn kontextualisiert und behauptet, das seien die Ängste, die der eingeborene Franzose habe vor den Muslimen Frankreichs und vor der Einwanderung. Also er distanziert sich in gewisser Weise davon, indem er sich einfach nur zum Sprachrohr erklärt von diffusen französischen Ängsten, die sich ja auch immer wieder ausdrücken in Wahlergebnissen in Frankreich. Ich erinnere nur an die letzte Präsidentschaftswahl, wo immerhin dann doch 40% Marine Le Pen gewählt haben, 7% Éric Zemmour, der noch etwas radikaler ist und permanent so etwas wie einen definitiven Kulturkampf, einen Bürgerkrieg zwischen den Muslimen Frankreichs und den anderen Franzosen an die Wand malt.
Ist denn diese Relativierung für Sie glaubwürdig? Houellebecq hat ja nicht zum ersten Mal mit dem Islam gezündelt. Und Sie haben ja gesagt, eine starke Rechte jetzt in Frankreich hat er dann doch gar nicht richtig kalkuliert, was passiert, wenn er sowas sagt?
Ja, es ist zumindest ambivalent. Es gab eine andere Stelle, die er auch korrigiert hat, in der er sagte, und wenn denn eines Tages ganze Territorien in Frankreich von Islamisten besetzt sind, dann werden bestimmt viele Franzosen zur Waffe greifen und dann wird es Szenen geben, in denen geschossen wird. Alles das sind typisch Houellebecqsche Schwarzmalereien, die er im Gespräch mit Michel Onfray in keiner Weise perspektiviert hat, sondern sozusagen als seine eigenen Befürchtungen dazugestellt hat. Die Distanzierung ist eben auch hier die, ich tue nur so, als ob, und er sagt ganz deutlich, ich denke, dass die gegenwärtigen Zustände in keiner Weise solche Spekulationen zulassen. Also er hat eine Kehrtwendung gemacht.
Abdallah Sekri, der Chef des Dachverbands der französischen Muslime, sagt,
wenn Houellebecq selbst zugibt, einen Fehler gemacht zu haben, warum bittet er nicht um Verzeihung und entschuldigt sich bei den Muslimen, die er beleidigt hat?
Sollte er das auch Ihrer Meinung nach tun?
Na, das ist kompliziert. Houellebecq beruft sich darauf, dass das in einem Gespräch passiert ist. Michel Onfray, der natürlich zur Verteidigung Houellebecqs ausgeholt hat, in den Figaro, gibt zu bedenken, dass es eine Gesprächssituation war und dass man den Mitschnitt ungeschönt übernommen habe ins Druckbild. Das ist auch schon eine implizite Entschuldigung, in dem gesagt wird, dass vieles, wie es so gesagt wird, im Eifer des Gesprächs vielleicht am Ende gar nicht so gemeint war. Das ist eine schwache Entschuldigung, keine offizielle Entschuldigung. Wie soll er sich entschuldigen? Er hat die Muslime Frankreichs im Grunde genommen ja nicht angegriffen, wie er jetzt besagt, sondern er sagt, was viele Franzosen diffus empfinden. Ob sie damit recht haben oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber man kann nicht leugnen, dass es diese, in meinen Augen, unberechtigte Angst vor einer muslimischen Überfremdung gibt.
Bei uns würde man sagen, rassistisches Profiling. Was für ein Mann ist dieser Michel Onfray eigentlich und wofür steht sein Magazin?
Michel Onfray ist schwer zu verorten. Das ist so eine Art Hans Dampf in allen Gassen, der populär geworden ist, damit, dass er auf eigene Kosten eine Université Populaire, also eine Art Volkshochschule, gegründet hat mit Vorlesungen zur Philosophie und eine ganze Reihe an Büchern zu verschiedensten Themen geschrieben hat, die sehr gut zugänglich sind. Und nun mit seiner Zeitschrift Front Populaire, Volksfront, in Anspielung auf die historische Volksfront in Frankreich der 30er Jahre, die sehr viel für die Arbeiterschaft getan hat, also mit der Zeitschrift, die vor einem Jahr gegründet ist, versucht er so etwas wie den Populismus auf links zu trimmen oder ihn zumindest aus den Fängen der extremen Rechten zu befreien. Ob das immer gelingt, wage ich nicht zu behaupten. Er bewegt sich doch sehr oft in der Sprache und im Duktus sehr nahe in diesen Gewässern. Er ist ein Souveränist, wie er selber sagt. Das heißt, er gehört zu jenen Linken in Frankreich, die glauben, dass man das Ruder nur herumreißen kann, wenn Frankreich sich aus den großen internationalen Kontexten wie der Europäischen Union und so weiter verabschiedet.
Es ist gemeldet worden, dass zwischen dem Rektor der großen Moschee in Paris und Welbeck der französische Hochrabbiner vermittelt hätte. Also drei Religionen an einem Tisch. Wie ist die ganze Geschichte denn in den Feuilletons oder womöglich auch im politischen Teil der Zeitung in der französischen Öffentlichkeit in den letzten Tagen diskutiert worden?
Auf die Nachricht von der Klage hat es ein betretenes Schweigen gegeben, vor allen Dingen in den politischen Kreisen, weil es sehr schwer war, sich da zu positionieren. Klage gegen einen Autor, vor allen Dingen einen Michel Welbeck zu erheben für das, was er gesagt hat, ist sehr komplex. Die Verteidigung Michel Welbecks einzunehmen war auch nicht ungefährlich, denn man durfte sich ja nicht dem Verdacht aussetzen, eine mögliche Beleidigung der Muslime Frankreichs zu schützen. Also es war ein betretenes Schweigen und auch die Presse hat sehr spät reagiert. Allerdings diese Klage ist am 28. Dezember erhoben worden. Das Ganze hat natürlich auch unter dem Silvester- und Neujahrswochenende ein wenig gelitten und ist jetzt erst in der Presse kommentiert worden und heute dann auch gleich wieder runtergedimmt worden, nachdem am frühen Nachmittag die Meldung kam, dass der Rektor die Klage wieder zurückgezogen hat.
Auch ein Sturm im Wasserglas kann Folgen haben. Es gibt, um das vielleicht noch ein wenig rund zu machen, in der FAZ heute die Mutmaßung, dieses Interview könnte unter Einfluss von viel Alkohol entstanden sein.
Ich war nicht dabei.
Keiner war dabei.
Allerdings ist dieses Interview gefilmt worden und es sollte am 15. Januar einen Kinostart geben. Ich glaube, der wird aufgeschoben. Wir müssen uns diesen Film ansehen, dann sehen wir, ob da Flaschen auf dem Tisch zu sehen sind. Aber das war das, was Michel Onfray ja schon angedeutet hat. In der Tat, es ist ein Gespräch gewesen, das unredigiert in die Zeitschrift übernommen worden ist. Und wie Michel Onfray dann selber sagt, wir wollten das der Authentizität wegen so belassen. Aber Dinge, die man so sagt im Gespräch unter Freunden, ohne Zeugen, sind nicht immer die, die opportun sind für den Druck.
Ein Film und dann soll das ganze Gespräch ja auch als Buch erscheinen. Ist das nicht auch noch eine hübsche Einnahmequelle?
Das ist es ganz gewiss. Das Wochenmagazin Le Point hat gestern mit einem Michel Welbeck-Porträt auf der Titelseite aufgemacht. Welbeck fait vendre, also mit Welbeck kann man gut verkaufen. Das ist ganz gewiss so.
Jürgen Ritter in Paris über den Ausgang eines Streits zwischen dem Rektor der großen Moschee in Paris und dem Schriftsteller Michel Welbeck. Herr Ritter, besten Dank, schönen Abend.
Ihnen auch.
Fazit Kunst.
Mit Henry Moore fing es 1975 an. An den amerikanischen Bildhauer verlieh Goslar zum ersten Mal seinen Kaiserring. Die inzwischen 48 Namen sind ein beeindruckendes Who is Who der zeitgenössischen Kunst. Mit dem heutigen Tag stehen ein halbes Hundert Namen auf der Liste der Kaiserring-Preisträger, denn erstmals wurde er an zwei Künstler vergeben, an Vadim Sacharow und Juri Albert, beide geboren 1959 in der Sowjetunion, heftige Kritiker des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Der ehemalige Direktor des Kunstmuseums Liechtenstein, Friedemann Malsch, saß auch in diesem Jahr in der Jury des Kaiserrings. Schönen guten Abend.
Ihnen auch.
Was war ausschlaggebend, zum ersten Mal den Kaiserring an zwei Künstler zu vergeben?
Naja, die Künstler. Also,
was ist dann das Besondere an den beiden?
Ja, das Besondere an den beiden ist, dass sie mit ihren jeweiligen individuellen künstlerischen Ansätzen das große Spektrum repräsentieren für diese Kunstszene, die da um 1980 sich in Moskau entwickelt hatte, der sogenannte zweite Konzeptualismus. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu, aber diese beiden reißen gewissermaßen das ganze Spektrum auf, in dem sich die verschiedenen Positionen positioniert haben. Darüber hinaus sind die beiden, die ja seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland leben, auch diejenigen aus dieser Szenerie, die sich international gut haben platzieren können und auch mit ihren individuellen Werken eigene Impulse für die Kunstentwicklung gegeben haben.
Sie kennen die beiden Preisträger persönlich. Was zeichnet für Sie, für die Jury, die Arbeit von Vadim Sacharow aus?
Also den Vadim kenne ich schon seit Anfang der 90er Jahre. Ich selber bin ja aus Köln, dort habe ich ihn kennengelernt. Den Juri Albert habe ich etwas später kennengelernt. Der Vadim Sacharow ist jemand, der auf eine ganz unglaublich, fast barocke Art gesellschaftliche Entwicklungen, Politiken, Mechanismen bearbeitet auf der einen Seite, die weit über diese russische Moskau-Situation, aus der er herkommt, hinausgehen und der gleichzeitig aber auch eine große Bandbreite in seiner künstlerischen Aktivität hat, vom Archivar über Verleger, interaktive Installationen bis hin zu Filmen, die ganze Geschichten erzählen.
Können Sie ein Beispiel machen?
Ja, also das schönste Beispiel ist eigentlich sein Auftritt bei der Biennale Venedig 2013. Da hat er den russischen Pavillon bespielt, kuratiert von einem deutschen Kurator, von Udo Kittelmann. Die Installation hieß Danae. Da handelte es sich um eine über mehrere Etagen funktionierende, einen Kreislauf, einen Geldkreislauf, den er inszeniert hat, an dem eben sehr stark die Betrachterinnen und Betrachter involviert waren. Es regnete gewissermaßen Goldmünzen vom Himmel und die Betrachterinnen waren auch aufgefordert, die Münzen vom Boden aufzulesen und zu einer anderen Stelle zu bringen, wo sie wieder in einem Eimer gesammelt wurden und nach oben gezogen und dann wieder in die Tiefe geschüttet wurden. Also ein fast märchenhaftes, sagenhaftes Motiv, das aber gleichzeitig natürlich eine sehr klare Kritik am Kapitalismus generell, aber vor allen Dingen an dieser Geldfixierung darstellt.
Und wieso fiel die Wahl auch auf Juri Albert?
Eben, weil die zwei aus einer Szene kommen, in der sie gemeinsam sich selber als Künstler entwickelt haben. Und beide gehen gewissermaßen von den gleichen Prinzipien aus. Nämlich, das ist vielleicht das Entscheidendste von allem, der aktive Betrachter. Das heißt, für sie gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Autor und Betrachter. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kunst und Kunstkritik. Es gibt keinen Unterschied eigentlich auch zwischen Idee und ausgeführtem Werk. Also diese Kategorien, die wir so in der westlichen Kunst kennen, die sind in dieser Szene dort in Moskau, ich will gar nicht sagen, in Frage gestellt worden, sondern diese Grenzen waren so fließend, das hatte sehr äußerliche Umstände zum großen Teil, weil sie eben Untergrund waren, aufpassen mussten, dass sie nicht erkannt und verhaftet wurden und so weiter und deswegen auch eine kleine Gruppe waren, die sehr stark nur miteinander gearbeitet hat, sodass sie selbst als Künstler auch gleichzeitig Betrachter und Zuhörer der Ideen und der Werke der Kollegen waren und sich gegenseitig kritisiert haben, sich aber gleichzeitig auch ihre Werke gezeigt haben und dann natürlich auch über Kunsttheoriehaft diskutiert haben. Also das ist so ein ganz spezielles Phänomen, für die diese beiden stehen. Der Juri Albert ist ja in seinem Werk ganz anders ausgerichtet, sehr viel stärker kunstimmanent. Deswegen zeigen diese beiden in ihren jeweiligen Ansätzen dieses Spektrum, das aber auf denselben Prinzipien beruht. Nämlich nicht mehr zu unterscheiden zwischen diesen Kategorien, die wir im Westen sehr gerne sehr scharf voneinander trennen. Gleichzeitig aber auch hat diese Praxis dieser beiden Künstler dazu geführt, dass sie Impulse gegeben haben für die internationale Kunstentwicklung, denn diese Art von, wir nennen das ja heute Performativität, Interaktion, Inklusion, die in der Kunstentwicklung der letzten 10, 15 Jahre sehr stark geworden ist, die ist mit ein Reflex darauf, was diese Künstler hier im Westen auch präsentiert haben.
Herr Malsch, warum diese beiden in diesem Jahr?
Die Entscheidungen der Jury für den Kaiserring Goslar sind nie jahresbezogen. Also man bezieht sich bei diesen Entscheidungen nie auf aktuelle Entwicklungen.
Trotzdem ist es klar, wonach ich eigentlich frage.
Sicher. Ich weiß schon, wonach Sie eigentlich fragen, aber genau das ist eben nicht der entscheidende Grund gewesen. Wir verfolgen diese Künstler schon seit längerem und haben sie auch immer wieder mal diskutiert. Und gerade weil sie in den letzten Jahren so stark auch international mit Ausstellungen in Erscheinung getreten sind, haben wir gedacht, dass die zwei eben diesmal eine andere Entscheidung wäre, die das Spektrum auch der Entscheidungen des Goslarer Kaiserrings erweitert.
Es ist natürlich für die Außenwelt immer wahnsinnig spannend, wenn ein Jurymitglied zumindest ein bisschen erzählen kann, welche Diskussion im Vorfeld einer solchen Entscheidung wie beim Kaiserring ablaufen. War das in diesem Jahr kontrovers? War die Auswahl groß? War die Auswahl eher klein? Worüber haben Sie gesprochen?
Ja, die Auswahl ist immer gleich groß ungefähr. Und das Wunderbare an dieser Jury in Goslar ist, dass man sehr solidarisch, aber sehr stark am Inhalt entlang miteinander diskutiert. Und natürlich wird auch dann immer mal auch abgestimmt und so weiter, bis man dann auch zu einer engeren Wahl kommt. Aber das Entscheidende ist, dass man erstens zu einer einstimmigen Entscheidung kommt. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil auch nur das dann auch dazu führt, dass man jemanden Richtigen getroffen hat. Und das ist immer das unglaublich Begeisternde an dieser Jury.
Sind Sie auch darauf vorbereitet, gefragt zu werden, warum es trotz Doppelauszeichnung in diesem Jahr bei 9 Frauen bleibt, die des Kaiserrings für würdig erachtet wurden seit 1975?
Naja, wenn Sie so die Entscheidungen der letzten 10, 15 Jahre anschauen, dann ist der Frauenanteil schon ordentlich gewachsen.
Das ist relativ.
Also im Verhältnis zu dem, was vorher passiert ist. Natürlich stellt sich die Frage, es gibt so viele sehr gute Künstlerinnen, weltweit auch. Andererseits, man sollte die Juryentscheidung von der Kunst abhängig machen, die da im jeweiligen Fall eine Rolle spielt und nicht unbedingt von solchen externen Faktoren.
Aber nun sagen Sie ja selbst, es gäbe genug weltweit sehr gute Künstlerinnen.
Ja, also, und da beißt sich ja die Katze ein bisschen in den Schwanz. Deswegen sind in den letzten Jahren ja auch sehr viel mehr Frauen ausgezeichnet worden als Männer.
Das war das Jurymitglied Friedemann Malsch über die Preisträger des Goslar Kaiserrings 2023. Vielen Dank für Ihre Zeit und schönen Abend.
Ja, Ihnen auch. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Christian Neugebauer.
Das griechische Kulturministerium hat abgelehnt, dass Friesteile des Parthenon-Tempels aus dem Britischen Museum in London als Dauerleihgabe nach Athen kommen könnten. Im Gegenzug sei geplant gewesen, dass Griechenland andere antike Kunstschätze an Großbritannien ausleiht. Da bei dieser Lösung das Britische Museum jedoch weiter Eigentümer der Parthenon-Teile bliebe, sei der Vorschlag keine Lösung, hieß es aus Griechenland. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe sämtlicher Friesteile im Britischen Museum. Fachleute der Vereinten Nationen haben sich besorgt über Rassismus in den sozialen Medien geäußert. Die betreffenden Unternehmen müssten dringend Posts und Aktivitäten angehen, die Hass förderten und Diskriminierung anheizten, hieß es in einer Stellungnahme des UN-Menschenrechtsbüros in Genf. Die Fachleute, unter ihnen die Arbeitsgruppe für Menschen afrikanischer Herkunft, verwiesen auf den Gebrauch des rassistischen N-Worts bei Twitter, das sich nach der Übernahme der Firma durch Elon Musk Ende Oktober einem Bericht zufolge kurzzeitig versechsfachte. Auch das Unternehmen Meta, dem unter anderem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, sei unfähig, bestimmte Werbung zu blockieren. Die Stadt Pirmasens hat die für den 5. März geplante Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Hugo-Ball-Preises an die Künstlerin Hito Steyerl abgesagt. Stattdessen soll auf Anregung Steyerls offen über antisemitische Klischees in der Zeit Hugo Balls und unserer Gegenwart debattiert werden, teilte die Stadt heute mit. Salome Hohl, Mitglied der Preisjury, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Es ist so, dass sich die Fachwissenschaft, also die Hugo-Ball-Gesellschaft schon damit beschäftigt hat auch, aber dass es tatsächlich so ist, dass diese Aspekte in der breiten öffentlichen Wahrnehmung weniger präsent sind. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass wir alle der Meinung waren, dass es wichtig ist, dieses antisemitische Gedankengut nochmals zu untersuchen, zu beleuchten und den Preis zugunsten einer offenen Debatte über antisemitische Klischees in der Zeit Hugo Balls und unserer Gegenwart aufzusetzen und eine Veranstaltung zu organisieren.
Salome Hohl, Mitglied der Jury des Hugo Ball Preises. In Kenia ist der Modedesigner und LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba ermordet worden. Seine Leiche sei bereits am Mittwoch in der Nähe der westlichen Stadt Eldoret gefunden worden, berichtet die kenianische Zeitung The Standard. Die Polizei erklärte, das Motiv für den Mord sei nicht bekannt. Menschenrechtsgruppen gehen jedoch davon aus, dass der bekannte Aktivist wegen seines Engagements und seiner offen gelebten Sexualität getötet wurde. Im Westen des Landes, wo Chiloba lebte, erklärte das Kenya LGBTQ Feminist Forum, der Designer habe Mode als einen Weg genutzt, Geschlecht zu dekonstruieren und für die Rechte marginalisierter Gruppen einzustehen. In Kenia sind sexuelle Handlungen unter Menschen gleichen Geschlechts verboten und können mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden.
Fazit.
Timișoara oder Temeswar. Zwei Namen für eine der drei europäischen Kulturhauptstädte in diesem Jahr. An die 1000 Jahre ist sie alt, zweitgrößte von Rumänien und schon immer das, was heute Multikulti heißt. Bevor im Februar das Programm losgeht, habe ich mit Rudolf Herbert gesprochen. Er ist künstlerischer Leiter und stellvertretender Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend nach Berlin.
An die 24.000 Rumänen-Deutsche leben im Land. Was ist das selbstgesetzte Ziel Ihres Hauses ganz prinzipiell?
Möglichst viele Zuschauer zu erreichen. Und das heißt nicht nur die Rumänien-Deutschen, sondern auch die rumänische Mehrheitsbevölkerung, die ungarische Minderheit, die serbische Minderheit. Um es zusammenzufassen, unser Theater ist bis zur Wende ein Theater gewesen, das vor allem eine Institution war zur Stabilisierung der Identität dieser Deutschen. Wir haben versucht, das Theater neu zu positionieren. Wir sind ein deutsches Theater in Ostmitteleuropa.
Jetzt habe ich gleich zwei Fragen auf einmal. Zum einen, wie haben Sie sich, vielmehr das Theater, sich neu orientiert und inwiefern ist das Programm in diesem Jahr ein anderes als im letzten Jahr oder in den vergangenen Jahren?
Ja, zum einen haben wir mit Erfolg versucht, das Publikum, auch das Nicht-Deutschsprachige, mit einem europäischen Spielplan für uns zu gewinnen und durch Qualität. Und was nun das Europäische Kulturhauptstadtjahr anbelangt, wir haben unseren Spielplan den Erwartungen des Kulturhauptstadtjahres angepasst. Nicht zuletzt auch, weil wir mit dem rumänischen und dem ungarischen Theater konkurrieren. So nehmen wir eine erfolgreiche Inszenierung nach Hertha Müllers Erzählungen Niederungen wieder auf. Nicht zuletzt wollen wir im Rahmen unseres Theaterfestivals Eurotalia europäische Theaterproduktionen anbieten, darunter eine Produktion des Schauspielhauses Düsseldorf.
Sie haben jetzt von Erwartungen gesprochen, die auch an Sie, an Ihr Haus gerichtet sind. Nun hat Temeswar einen Bürgermeister aus dem Südschwarzwald. Merken Sie in der Stadtpolitik speziell in diesem Jahr, dass es ganz besondere Erwartungen an Sie gibt?
Ja, aber das hat, denke ich, weniger mit der Tatsache zu tun, dass wir einen deutschen Bürgermeister haben als einzige Stadt in Rumänien. Er ist nicht rumänischer Staatsbürger. Ich denke, die Erwartungen sind bei den Temeswarern selbst sehr hoch. Temeswar sollte bereits 2021 europäische Kulturhauptstadt werden und die Neugier der Temeswarer ist sehr groß. Die Temeswarer sind gerne Gastgeber.
Hat der Titel Europäische Kulturhauptstadt jetzt vom Januar aus gesehen tatsächlich so eine große Strahlkraft oder steckt da auch sehr viel Optimismus drin?
Möglicherweise steckt da auch Optimismus drin, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass dieses Kulturhauptstadtjahr über das Jahr 2023 hinaus wirken wird. Es wird geben zwei große Ausstellungen. Die eine ist dem Bildhauer Konstantin Brancusi gewidmet. Die Deutschen sprechen den oft Brancusi aus. Er ist einer der Väter der Moderne. Es wird eine große Ausstellung mit Malereien Viktor Brauners geben. Er gehört zu den europäischen Surrealisten.
Nun ist das Motto von Temeswar Shine Your Light. Ist das für Sie ein Problem, dass europäische Kulturhauptstädte eigentlich nie zeigen, was bei Ihnen im Dunkeln liegt?
Nein, eigentlich nicht. Inwiefern sollte das ein Problem sein?
Nun ja, man könnte sagen, die Stadt hätte jetzt auch die Möglichkeit, der Welt zu zeigen und vielleicht auch den Politikern in ihrem eigenen Land, wo noch Luft nach oben ist.
Ja, doch, in diesem Sinn haben Sie völlig recht. Temeswar will den Politikern in der Hauptstadt Bukarest zeigen, dass es dieses Kulturhauptstadtjahr auch fast ohne die Hilfe der politischen Klasse in Bukarest durchführen kann. Ich gebe hier ein Beispiel, dass die Stadt mitunter stiefmütterlich behandelt wird. Am Jahresende machte der Kulturminister eine Ankündigung im Zusammenhang mit den Kulturereignissen des Jahres 2023. Es gibt dann ein großes UNESCO-Festival seit Jahren in der Hauptstadt Bukarest und es gibt andere Veranstaltungen. Und er erwähnte nicht, dass Temeswar europäische Kulturhauptstadt wird oder ist.
Wie erklären Sie sich das?
Es gibt eine kleine oder größere Rivalität zwischen den Temeswarern und den Bukarestern. Temeswar ist immer schon eine Stadt gewesen, in der man nach Westen blickte. und man lebte hier und lebt nach wie vor auch mit dem Rücken zu der Hauptstadt. Man blickt bis heute in die einstige Hauptstadt Wien.
Temeswar und Nicolae Ceaușescu haben ja eine ganz besondere Geschichte miteinander. Ist das Teil des Programms der europäischen Kulturhauptstadt jetzt?
Nein, das gehört nicht zum Programm. Ich denke, das sind auch zwei verschiedene Themen. Wobei man sagen muss, dass die Temeswarer nach wie vor und völlig zu Recht darauf stolz sind, dass die rumänische Revolution von hier ausging und danach das ganze Land erfasst hat. Das ist auch deshalb kein Thema, weil es von höherer Stelle oder höchster Stelle gar nicht so sehr gewünscht ist. Man muss sich vor Augen führen, dass 33 Jahre nach der rumänischen Revolution die Hintergründe immer noch nicht geklärt sind. Hier in Temeswar sind in den Revolutionstagen über 100 Personen ums Leben gekommen. Sie sind erschossen worden. Dafür ist niemand zur Verantwortung gezogen worden. Bis heute nicht.
Ein dunkler Fleck in der Geschichte, der hoffentlich noch erhellt werden wird. Das war Rudolf Herbert, der künstlerische Leiter und stellvertretende Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar. Im Februar beginnt das große Fest, das große Stadtfest für das internationale Publikum. Danke Ihnen sehr.
Gerne. Auf Wiederhören.
Die Kultur in der Energiekrise, das heißt auch Kultur im Klimawandel. Fazit fragt in diesen Tagen in den deutschen Bundesländern nach. Und deshalb hat sich Alexandra Gerlach bei frei finanzierten Kulturanbietern in Sachsen nach ihren Sorgen erkundigt.
Schneeweiß leuchtet die sanierte Fassade des Renaissance-Schlosses Schönfeld an diesem Morgen. Im Wassergraben ziehen zwei weiße Schwäne ihre Runden.
So, also herzlich willkommen zu. Normalerweise mache ich dann auch immer hier Licht.
Rolf Garmhausen ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Projekts Zauberschloss zuständig.
Seit 2005 gibt es dieses Schloss als Zauberschloss, Deutschlands Zauberschloss. Wir wollten und suchten als sächsische Zauberer, vor allem als Dresdner Zauberer, eine Bleibe, in der wir Aufführungen machen können.
Inzwischen beherbergt das städtische Schloss Schönfeld drei Spezialtheater für Zauberkunst sowie ein Museum. Betreiber ist der Kunst- und Kulturverein Schloss Schönfeld e.V. Seit Jahren treten hier nationale und internationale sowie auch Weltstars der Zauberkunst auf. Der Verein mit seinen 32 Mitgliedern muss mit seinen Veranstaltungen neben der monatlichen Miete auch die Betriebskosten erwirtschaften. Doch das werde immer schwieriger, berichtet Garmhausen.
Wir hatten also ungefähr 900 Euro Energiekosten im Monat und es hat sich rund verdoppelt jetzt, seit September, November.
Zugleich sind die Folgen der Corona-Pandemie immer noch gravierend. Der Zuschauerandrang hat sich deutlich abgeschwächt.
Ja, wenn man sich's überlegt, von 80.000, 85.000 auf rund 25.000, dann ist das schon zwei Drittel weniger.
Dennoch muss der Betrieb und vor allem die Heizung im Wasserschloss weiterlaufen, um die sanierte historische Bausubstanz nicht zu beschädigen.
Es steht unter Denkmalschutz, es gibt historische Decken, die sind aus Holz, die brauchen eben immer eine gewisse Temperatur.
19 Grad Celsius sind es jetzt maximal. Bei Veranstaltungen wird entsprechend mehr geheizt. Im Vorstand haben sie Maßnahmen beraten, wie man Energie sparen kann, ohne die Besucher durch Kälte zu vergraulen. Geprobt wird nun seltener und nur bei Tageslicht, erläutert Karl-Heinz Kaiser, der Vizevereinsvorsitzende und Zauberer. Außerdem:
Wir haben die Einsatzpreise erhöht. Wir sollten aber nicht vergessen, wir sind am Rand von Dresden. Und viele Dresdner, wenn die dann noch mehr bezahlen müssten, ob sie dann noch den Weg auf sich nehmen, zu uns zu kommen, das muss man einfach testen.
Zusätzlich sei man bezüglich Unterstützung in guten Gesprächen mit der Stadt Dresden, sagt Kaiser. Während er spricht, schwenkt Vereinskollege Steffen Taut eine Champagnerschale, als ob er damit Geld zaubern könnte.
Ja, wenn wir es könnten, wären wir keine Zauberkünstler geworden, sondern wahrscheinlich Finanzminister, wie auch immer. Aber wenn man es könnte, es würde ungefähr so klingen. Voila, Nummer eins, schon ist das Geld da.
Und dann fällt eine große Geldmünze nach der nächsten in das Glas. Von solch einer zauberhaften Geldvermehrung kann die Dresdner Tanzpädagogin Susan Schubert nur träumen. Sie ist seit 2016 Inhaberin des Tänzer-, Proben- und Bewegungszentrums und außerdem im Vorstand des Tanznetz Dresden, der freien Tanzszene in der Elbestadt. Sie unterrichtet Kinder und Jugendliche bis zu 12 Jahren, studiert Theater- und Tanzprojekte ein. Vormittags nutzen Profi-Tänzer und Tänzerinnen das Zentrum, um hier zu proben. Nachmittags kommen die Kids und abends die Freizeittanzbegeisterten. Für das Training muss es warm sein.
Also normalerweise, wenn man mit dem Körper arbeitet, lohnt es sich, einen relativ warmen Raum zu haben, damit man die Muskulatur gut bearbeiten kann und damit man die Verletzungsgefahr minimiert. Das heißt, wir arbeiten eigentlich so zwischen 18 bis 20 Grad. Die Temperaturen braucht man schon.
Daher kann aktuell nur einer der beiden großen Übungsräume genutzt werden. Der untere im Erdgeschoss des Hinterhausgebäudes sei zu fußkalt, sagt Susan Schubert. Dementsprechend hat sie nun nur die halbe Auslastung und stark gestiegene Kosten.
Die Heizkosten beziehen sich im Jahr ungefähr auf 20.000 Euro in den regulären Jahren zuvor.
Und was erwarten Sie jetzt?
Ehrlich gesagt erwarte ich mindestens das Doppelte.
Bislang nutzen wöchentlich rund 700 Kinder, Erwachsene, Laien und professionell Tanzbegeisterte die Räumlichkeiten des Zentrums. Susan Schubert arbeitet mit Honorarkräften und Partnern, die teilweise institutionell gefördert werden. Das könnte ein wenig helfen, die steigenden Energiekosten abzufangen. Aktuell kostet die Kursstunde rund 12 Euro und die Mitgliedsbeiträge sind moderat. Doch diese Preise werden sich wohl kaum halten lassen, befürchtet Schubert. Sie kalkuliert mit rund einem Drittel Preiserhöhung. Ihre Sorge?
Die Frage ist einfach, wenn Menschen sich solche kulturellen Angebote nicht mehr leisten können, was passiert dann? Also was passiert mit den Menschen und was passiert mit den Begegnungsorten? Und das wird aus meiner Sicht schon ein Kraftakt.
Alles ungewiss bei freien Kultureinrichtungen in Sachsen. Morgen berichtet Fazit aus Niedersachsen über die Notwendigkeit, Leihgebern versprechen zu können, dass ihre Kunst optimal behandelt wird. In den aktuellen Zeitungsfeuilletons geht es natürlich auch um Michel Houellebecq, aber Arno Orzesek beginnt seine Kulturpresseschau mit Kurven.
Herzlich willkommen auf der Seite 23, der ersten im Jahr 2023, auf der es um die Schönheit der Zahlen geht, genauer gesagt die der besonders schönen 2023. Beginnt in der Tageszeitung ein wunderbarer Text, der viel Wissen über die Zahl 2023 transportiert, mit dem man Silvester hätte renommieren können. Ein Text jedoch, der auch jetzt noch den erfreulichsten Effekt hat. Er erfreut. Schon allein grafisch rage die 2023 heraus, betont Gerion Asmuth. Zwei schwanenhalsgeschwungene Zweien, die sich um eine runde Null kuscheln, gehalten von einer doppelt gebogenen Drei. Da ist nichts spitz wie bei einer Eins, nichts kantig wie bei einer Vier. Da ist alles rund, alles weich, alles fließend. Doch auch für Mathematik-Nerds ist die 2023 äußerst faszinierend. Da fällt zunächst auf, dass sie zwar extrem ungerade wirkt, aber anders als die 23 keine Primzahl ist. Im Gegenteil, sie lässt sich in die Primfaktoren 7, 17 und 17 zerlegen. Anders gesagt, 7 mal 17 mal 17 ergibt 2023. Und so geht das weiter, bis Asmuth zu Recht fragt, irre, oder? Irre, oder? Das ließe sich wohl allerdings negativ konnotiert auch von Spare sagen, dem autobiografischen Werk von Prince Harry. Es erscheint erst am 10. Januar, jedoch ist bereits einiges Inhaltliche durchgesickert und hat laut Frankfurter Allgemeine Zeitung in Großbritannien eingeschlagen wie eine Bombe. Schießen wir uns nicht auf die unglückliche Metapher ein, hören wir auf Gina Thomas Erläuterung. Seinen Vater König Charles stellt Harry als hilflosen, emotional verkrüppelten alten Mann dar. Einer intrigierenden Camilla wirft er vor, ihren Stiefsohn auf dem Altar ihrer Öffentlichkeitsarbeit geopfert zu haben, und er behauptet, sein als jähzornig porträtierter geliebter Bruder sei sein Erzfeind. Thomas hält übrigens wenig von Harrys Einlassung. Schuld sind immer die anderen. Sogar seine Entjungferung betrachtet Harry als eine Art Missbrauch. Wenn er sagt, er sei verblendet gewesen, bevor Meghan ihm die Augen geöffnet habe, klingt er wie der gehirngewaschene Rekrut einer Sekte. Nicht als Sektierer, wohl aber als Prophet verehrt, wird bisweilen der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, der kürzlich die Gefahr eines Bürgerkriegs zwischen der französischstämmigen Bevölkerung und den Mohammedanern heraufbeschwor, weil diese kurz gesagt Frankreich kolonisieren. Dafür fing er sich von Hafiz, dem Rektor der großen Moschee von Paris, eine Strafanzeige ein, die dieser jedoch nach einem Gespräch mit Houellebecq erst einmal zurückzog. Richtig entschieden, meint Roman Bucheli in der Neuen Zürcher Zeitung. Tatsächlich war Hafiz schlecht beraten mit seiner Klage. Natürlich ist es sein gutes Recht, die Zulässigkeit von Houellebecqs Aussagen von einem Gericht prüfen zu lassen. Doch mit seinem Vorgehen hat er die breitere Öffentlichkeit erst aufmerksam gemacht auf das inkriminierte Gespräch. Damit riskiert Hafiz, unter dem Vorwand, gegen einen angeblichen Aufruf zu Hass und Gewalt vorzugehen, seinerseits Hass und Gewalt zu schüren. Und dann argumentiert Bucheli plötzlich so, als wäre die Strafanzeige noch akut. Gegen Houellebecq hilft kein Gericht, selbst wenn Hafiz mit seiner Klage Erfolg haben sollte. Und der Sache der Muslime ist damit noch weniger geholfen. Man schafft den Hass nicht aus der Welt, indem man den Menschen verbietet, ihn zu artikulieren. Bei allen Vorbehalten gegenüber Houellebecqs Denkungsart muss man ihm zugutehalten, dass er lediglich ausspricht, was viele denken. Hafiz müsste ihm dankbar sein, statt ihn zu verklagen. Sehr markant, die Ansicht von Roman Bucheli. Hören Sie zum Schluss die Mutter aller Antworten. Du sagst, du bist links, du sagst, du bist feministisch. Was hast du für den Ausbau der Kinderbetreuung gemacht? Fragt Nele Polacek in der SZ. Aber eben auch, du sagst, du bist liberal. Was hast du für die Kinderbetreuungsangebote getan? Denn nur eine Gesellschaft, in der jeder die Möglichkeit hat, Kinderbetreuung abzugeben, ist eine freie Gesellschaft. Und sogar, du bist gegen Schwangerschaftsabbrüche? Du findest, dass Menschen mit Migrationshintergrund korrektes Deutsch sprechen sollen? Du möchtest, dass Kinder möglichst wenig Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch erleben? Kinderbetreuung, Kinderbetreuung, Kinderbetreuung. Das beste politische Mittel unserer Zeit. Selbst kinderlos sagen wir dazu nichts. Ihnen aber tschüss.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.